Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Anne-Kathrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Im Buch des Propheten Maleachi sind wir beim letzten Mal bei Vers 8 des ersten Kapitels angekommen. Dort findet Gott deutliche Worte zur Gottesdienstpraxis der damaligen Zeit. Die Israeliten hielten sich nämlich für sehr fromm, aber sie hatten zum Beispiel kein Problem damit, Gott, dem Herrn, alte und kranke Tiere als Opfer auf den Altar zu legen. So etwas hatte Gott aber ausdrücklich verboten. Ob das wohl auch etwas mit uns heute zu tun hat? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns gleich in dieser Sendung. Zur Zeit des Alten Testaments war es üblich, bestimmte Tiere zu schlachten und sie Gott, dem Herrn, als Opfer darzubringen. In den 5 Büchern Mose finden sich dazu detaillierte Opfervorschriften. Doch einige dieser Vorschriften wurden von den Israeliten zur Zeit Maleachis und vor allem auch von den Priestern trickreich umgangen. So opferten sie beispielsweise kranke oder verletzte Tiere, die ihnen beim Verkauf ohnehin nicht viel Geld eingebracht hätten. Diese Vorgehensweise wird vom Propheten Maleachi angeprangert und scharf kritisiert. Hierzu noch einmal Vers 8 aus dem ersten Kapitel. Denn wenn ihr ein blindes Tier opfert, so haltet ihr das nicht für böse. Und wenn ihr ein lahmes oder ein krankes opfert, so haltet ihr das auch nicht für böse. Bring es doch deinem Fürsten. Meinst du, dass du ihm gefallen werdest oder dass er dich gnädig ansehen werde, spricht der Herr Zebaoth. Zur Zeit Maleachis opferten die Israeliten also auch kranke oder verletzte Tiere und dachten sich nichts dabei. Gott hatte das zwar verboten, aber die Priester ließen das trotzdem durchgehen. Und das nennt Maleachi Gotteslästerung. Jetzt stellt sich für uns die Frage, tun wir heute etwas Vergleichbares? Und wenn ja, was? Paulus beschrieb die Menschen in der Endzeit mit den Worten, sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Das heißt, die Leute werden sehr fromm sein. Auch heute wird die Frömmigkeit oft regelrecht zur Schau gestellt. Aber Paulus sagt, diese Menschen haben nur den Schein der Frömmigkeit. Das ist in etwa so, als würde man Margarine in eine Butterform gießen. Das sieht dann ungefähr so aus wie Butter und es riecht vielleicht sogar wie Butter. Aber trotz der äußeren Form ist das keine Butter, sondern eben Margarine. Es gibt eine schöne Anekdote von einem geizigen Mann, der seiner Frau eines Tages überraschenderweise einen Nerzmantel schenkte. Jedenfalls behauptete er das. Niemand konnte sich vorstellen, dass dieser Mann plötzlich so großzügig sein könnte. Eines Tages ging er mit seiner Frau spazieren. Sie trug stolz ihren Nerzmantel zur Schau, bis ihnen ein Jagdhund entgegenkam. Plötzlich war der Nerzmantel verschwunden. Die Frau schrie wie am Spieß, ihr Mann konnte sie kaum beruhigen. Was war mit dem Mantel geschehen? Nun, keiner weiß es, aber spöttische Zungen behaupten, in Wirklichkeit war der Nerzmantel aus einfachem Kaninchenfell gefertigt. Und die Kaninchen hatten solche Angst vor dem Hund, dass der Mantel plötzlich Beine bekam und davonlief. Der Nerz war in Wirklichkeit nur ein Scheinnerz gewesen. Die deutlichen Worte bei Maleachi sollen auch für uns ein Warnsignal sein. Denn das ist auch eine Botschaft für Leute, die regelmäßig in eine christliche Gemeinde gehen. Für Leute, die gut zuhören bei der Predigt. Für Leute, die Christen sein wollen und nach jedem Gebet laut Amen sagen. Für Leute, die sich im Gottesdienst auskennen. Für Leute, die viele fromme Sprüche kennen. Für Leute, denen ein moralisch einwandfreies Leben wichtig ist. Wenn sie nur gut leben und regelmäßig in die Gemeinde und den Hauskreis gehen, dann sind sie zufrieden. Aber das schließt nicht aus, dass sie in ihren Herzen eigentlich Gott lästern. Ein englischer Theologe sagte einmal, dass er mehr Angst vor der Weltlichkeit in der Kirche habe, als vor der Weltlichkeit, die man auf der Straße vorfindet. und Sie können sich sicher vorstellen, dass die Weltlichkeit auf der Straße schon schlimm genug sein kann. Nun sagen Sie vielleicht, alles schön und gut, aber mit Malachis Warnung kann ich trotzdem nicht viel anfangen. Schließlich habe ich Gott noch nie ein krankes oder verletztes Tier geopfert. Solche Zeiten sind schließlich vorbei. Da muss ich Ihnen natürlich recht geben, aber vielleicht hilft es, wenn wir in Vers 8 weiterlesen. Bring es doch deinem Fürsten. Meinst du, dass du ihm gefallen werdest und dass er dich gnädig ansehen werde, spricht der Herr Zebaoth? Mit anderen Worten, versuchen Sie doch einmal mit einem alten, kranken Tier, beziehungsweise mit dem Erlös für dieses Tier, Ihre Steuerschuld zu bezahlen. Und das führt mich zu einer Frage, die Sie einmal ganz für sich allein beantworten können. Zahlen Sie 4 oder 5-mal so viel Steuern, wie Sie spenden? Wenn das so ist, liegt das dann eher an den unglaublich hohen Steuern oder an den niedrigen Beträgen, die Sie spenden? Ehrlich gesagt habe ich manchmal den Eindruck, dass es in unseren Gemeinden oft weltlicher zugeht als auf den Straßen einer Großstadt. Warum? Weil wir uns gegenseitig etwas vormachen, weil wir hochmütig und selbstgenügsam sind. Gott ist uns im Grunde völlig egal. Ich kannte einmal einen berühmten Geschäftsmann. Eigentlich schätzte ich ihn sehr, aber was seine Spenden betraf, da war ich schon immer etwas misstrauisch. Er spendete gern und viel, besonders aber, wenn sein Name irgendwo zu lesen war. Als ein Missionswerk ein neues Gebäude brauchte, gab es Spendenangebote von mehreren Leuten. Sie würden gern etwas spenden, sagten sie, wenn das neue Gebäude nach ihnen benannt werden würde. Aber so läuft das normalerweise nicht bei einem Missionswerk. Wer dafür etwas spendet, der sollte es tun, damit Gottes Wort weiterverbreitet werden kann, und nicht, um seinen eigenen Namen auf einem Schild am Hauseingang zu lesen. Mir ist schon klar, dass ein Missionswerk dadurch manch einen wohlhabenden Spender verliert. Andererseits bin ich guter Hoffnung, dass der Herr vielen anderen Menschen die Herzen öffnet, damit sie für die Missionsarbeit spenden. Jener Mann aber, von dem ich gerade zu erzählen anfing, schaffte es tatsächlich, dass sein Name hier und dort auf neu errichteten Gebäuden prangte. Es war ein wohlbekannter Name. Wenn er etwas spendete, dann passierte das gewissermaßen mit Pauken und Trompeten. Dieser bekannte Geschäftsmann lud mich einmal zum Abendessen ein. Das war richtig nett. Ja, er war wirklich ein netter Kerl. Er hatte Ausstrahlung. Nach dem Abendessen kam er sogar mit in die Gemeinde, in der ich an diesem Abend predigte. Der Pastor bat ihn, nach vorne zu kommen und zu beten. Meiner Meinung nach wurde er nur deshalb gebeten, dies zu tun, weil er wohlhabend war. Doch dann bei der Kollekte habe ich mit eigenen Augen gesehen, dass er nur eine einzige Münze einwarf. Der Kellnerin im Restaurant hatte er doppelt so viel Trinkgeld gegeben. Da dachte ich bei mir, sein Trinkgeld für Gott hätte ruhig ein bisschen großzügiger ausfallen können. Als sich Jesus einmal im Tempel zu Jerusalem direkt neben den sogenannten Gotteskasten setzte, in den die Leute ihre Kollekte einwarfen, haben sich manche bestimmt gedacht, was geht es ihnen eigentlich an, wie viel ich gebe? Aber das war eben der Herr Jesus, der Messias. Und nun stellen Sie sich doch mal vor, er schaut Ihnen über die Schulter, während Sie im Gottesdienst Ihre Geldbörse öffnen und nach dem Geld für die Kollekte suchen. Oder wenn Sie Ihre Spenden überweisen. Sind Sie da auch so großzügig wie bei einem guten Essen im Restaurant oder wenn es um ein Geburtstagsgeschenk geht? Liebe Hörer, ich bin mir sicher, es werden bildlich gesprochen, auch heutzutage, viele schwache und kranke Tiere geopfert, ganz ähnlich wie damals zur Zeit des Propheten Malachi. Und es sollte uns zu denken geben, dass Gott es damals nicht akzeptiert hat. Vielmehr heißt es in Vers 8 unseres Bibeltextes, »Bring es doch deinem Fürsten. Meinst du, dass du ihm gefallen werdest oder dass er dich gnädig ansehen werde?« spricht der Herr Zebaoth. Wie viel sie spenden, geht mich nichts an. Aber hier spricht Gott, und er sagt ganz deutlich, dass er kranke Kühe nicht als Opfertiere akzeptiert. Deshalb sollten wir uns schon die Frage gefallen lassen, wie viel wir zu geben bereit sind. Sind es im Laufe des Monats nur ein paar Münzen, die wir loswerden wollen, weil sie unser Portemonnaie unnötig schwer machen? Oder spenden wir wirklich einen Teil unseres Einkommens für Gott? Zum Beispiel 10%. Vielleicht sagen Sie, ich muss ja auch noch Steuern zahlen. Das stimmt, aber das ist Ihre Pflicht. Was Sie Gott geben, das sollte aus Liebe geschehen. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass wir heute noch verpflichtet sind, Gott den Zehnten zu geben. Jesus hat gesagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Als Jesus damals am sogenannten Gotteskasten saß, da sah er, was die Leute als Kollekte einlegten. Die Reichen gaben große Summen. Aber Jesus lobte sie nicht dafür, denn sie behielten trotzdem noch sehr viel Geld für sich. Und dann sah er die arme Witwe, die nur ein paar kleine Münzen einwarf. Im Gegensatz zu den Reichen war das wirklich nichts zu vernachlässigen. Aber Jesus nahm diese Münzen an und verwandelte sie sozusagen in himmlisches Gold. Denn er sagte, dass diese arme Witwe mehr eingelegt habe als alle anderen. Die Israeliten zur Zeit Malachis waren dagegen ziemlich raffiniert. Wenn eine alte Kuh krank wurde oder wenn ein Lamm kurz davor war, einzugehen, dann brachten sie es schnell zum Tempel, um es Gott zu opfern. Doch Gott sagt, dass er ein solches Opfer nicht annimmt. Ich frage mich, wie viele unserer Opfer heute Gott nicht gefallen. Oft heißt es, dass alles, was wir geben, ein Opfer für Gott ist. Aber das heißt doch nicht, dass wir so wenig wie möglich Gott geben sollten. Ich fürchte, in dieser Hinsicht stoßen wir Gott sehr häufig vor den Kopf. Die Israeliten damals lästerten Gott auch, obwohl sie so fromm taten. Aber ihre Opfer kosteten sie fast nichts. Nach außen hin waren sie vielleicht groß und ansehnlich, aber sie hatten keinen Wert. Und genau das ist Gotteslästerung, wenn wir etwas spenden, was uns sozusagen nichts kostet, wenn wir nur das geben, was wir ohnehin übrig haben. Ganz ehrlich, manchmal wäre es wohl besser, man gibt nichts. Oft sind Leute zum Beispiel bereit, viel Geld zu bezahlen, um ein Fußballspiel live im Stadion anzusehen oder ein Konzert mitzuerleben. Doch für die Kollekte am Sonntag haben sie nur einen Bruchteil davon übrig. Da fällt mir wieder dieser wohlhabende Geschäftsmann ein, der nach einem Gottesdienst nur die Hälfte dessen in die Kollekte gab, was er zuvor einer Kellnerin als Trinkgeld gegeben hatte. Ob Gott über ein solches Opfer wirklich in Jubel ausbricht? In unserem Bibeltext geht es nun weiter mit Vers 9. So bittet doch Gott und seht, ob er uns gnädig sei. Denn meint ihr, nachdem solches von euch geschehen ist, er werde euch gnädig ansehen, spricht der Herr Zebaoth? Offenbar dachten viele Israeliten, dass ein bisschen Scheinfrömmigkeit aus Gottes Sicht ausreichend sei. Sie merkten nicht, dass es Gott in erster Linie um die Herzenseinstellung eines Menschen geht. Und genau darin lag das Problem. Ihre Herzen waren nicht rein, denn sie liebten Gott nicht von ganzem Herzen. In der Art und Weise, wie sie Opfer darbrachten, zeigte sich das sehr deutlich. Und deshalb waren auch ihre Opfer unrein. Deshalb sagt Gott in Vers 9 sinngemäß, ihr bildet euch doch wohl nicht wirklich ein, dass ich eure Gebete erhöre, nach allem, was ihr mir angetan habt, nach diesen gotteslästerlichen Opfern, die ein Zeugnis dafür sind, wie sehr ihr mich verachtet? Nein, die Gebete im Zusammenhang mit solchen Opfern wird Gott nicht erhören. Das wird in den folgenden Versen 10 und 11 noch einmal sehr deutlich. Gott spricht, »Dass doch einer unter euch die Türen zuschlösse, damit ihr nicht umsonst auf meinem Altar Feuer anzündet. Ich habe kein Gefallen an euch, spricht der Herr Zebaoth, und das Opfer von euren Händen ist mir nicht angenehm. Denn vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang ist mein Name herrlich unter den Heiden, und an allen Orten wird meinem Namen geopfert und ein reines Opfer dargebracht. Denn mein Name ist herrlich unter den Heiden, spricht der Herr Zebaoth. Soweit die Verse 10 und 11. Was ist gemeint mit dem Anfang von Vers 10, dass doch einer unter euch die Türen zuschlösse? Die Bibelübersetzung Hoffnung für alle macht's deutlich. Dort lesen wir, wenn doch nur einer von euch die Tempeltore zuschließen würde, dann könntet ihr nicht mehr hineingehen und auf meinem Altar Opfer verbrennen, die ich sowieso nicht annehme. Gott sagt also, eure Gottesdienste sind völlig bedeutungslos. Sie sind nutzlos und sie sind wertlos, für euch genauso wie für mich. Die Tempeltore zuschließen, damit niemand mehr in den Tempel hineingehen kann? Ich denke, trotz allen Ernstes blitzt hier wieder einmal Gottes Humor auf. Trotzdem machten die Israeliten einfach so weiter, und damit brachten sie den Namen Gottes in Verruf. Israel diente Gott nicht mehr, wie zum Beispiel zur Zeit Salomos. Damals kam sogar die Königin von Saba von weit her und war schwer beeindruckt. Aber zur Zeit Maleachis waren die Heiden nicht beeindruckt vom Gottesdienst in Israel. Denn dieser Gottesdienst war einfach nur eine leere Form, nur eine Zeremonie. Das war nur Fassade und nichts dahinter. Im Grunde war das nicht viel besser als Götzendienst. Im weiteren Verlauf unseres Textes sagt Gott, dass sein Name unter den Heiden mehr geheiligt wird als in Israel. Ganz offensichtlich haben die Nachbarvölker Israels damals aber nicht dem wahren Gott geopfert. Also muss es sich hier um eine Prophetie handeln. Ob diese schon jetzt oder erst später in der Endzeit in Erfüllung geht, darüber gehen die Meinungen auseinander. Auf der einen Seite könnte man sagen, dass Gottes Name noch nicht in allen Völkern verherrlicht wird. Welche Regierung gibt denn dem einen Gott die Ehre? Wohl keine. Aber Gott sagt in Vers 11, an allen Orten wird meinem Namen geopfert und ein reines Opfer dargebracht. Eigentlich sollte das Volk Israel Gott so anbeten, dass sein Name auch unter den Heiden verherrlicht wird. Aber das hat Israel nicht getan, jedenfalls zur Zeit Maleachis nicht. Also findet Gott einen anderen Weg, um seinen Namen unter allen Völkern der Erde zu verherrlichen. Genau genommen ist er ja nicht auf uns Menschen angewiesen. Gott kommt auf jeden Fall zum Ziel, dazu braucht er uns nicht. Aber wir brauchen ihn, wir brauchen Gott für unser Leben. Wie aber gelingt es Gott, dass sein Name unter allen Völkern der Erde verherrlicht wird? In Vers 11 heißt es ja, an allen Orten wird meinem Namen geopfert und ein reines Opfer dargebracht. Es gibt Bibelausleger, die in diesem reinen Opfer Jesus selbst sehen. Aber Jesus ist nur einmal geopfert worden, nämlich als er am Kreuz starb. In unserem Bibelvers geht es aber anscheinend um eine Art von Opfer, das immer wieder dargebracht wird. Deshalb vermute ich, dass es hier wohl um das Lob Gottes geht. Schon bei Hosea heißt es, vergib uns alle Sünde und tu uns wohl, so wollen wir opfern die Frucht unserer Lippen. Man könnte auch sagen, so wollen wir opfern das Lob unserer Lippen. Und der Schreiber des Hebräerbriefes ruft genau zu diesem Opfer auf. So lasst uns nun durch Christus Gott allezeit das Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Hier wird das Lob Gottes als Opfer verstanden. Wenn wir also das Lob und die Anbetung Gottes als Opfer für Gott ansehen, dann könnte man im Sinne von Vers 11 bei Maleachi sagen, ja, Gottes Name ist schon jetzt herrlich bei allen Völkern. Denn beinahe in jedem Volk der Erde gibt es Menschen, die Gott von Herzen anbeten und ihn loben. Weiter geht es nun mit den Versen 12 und 13. Ihr aber entheiligt ihn, den Namen Gottes, damit, dass ihr sagt, des Herrn Tisch ist unheilig und sein Opfer ist für nichts zu achten. Und ihr sprecht, seht welch eine Mühsal und bringt mich in Zorn, spricht der Herr Zebaoth. Denn ihr bringt herzu, was geraubt, lahm und krank ist, und bringt es da zum Opfer. Sollte mir solches gefallen von eurer Hand, spricht der Herr? Israel bringt den Namen Gottes auch unter den Heiden in Verruf, und Gott sagt hier noch einmal deutlich, auf welche Weise das geschieht. Nämlich durch den scheinbar so frommen Gottesdienst. dadurch, dass sie Gott nicht mit reinem Herzen anbeteten. Hier zitiert Gott wieder die Israeliten, und ihr sprecht, siehe, welch eine Mühsal. Im Grunde sagten die Leute, das ist so anstrengend, immer in die Kirche zu gehen und den ganzen Gottesdienst durchzustehen. Das ist echt mühsam. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Ihnen sagen, das ist ganz normal. Denn wenn wir nicht mit dem Herzen dabei sind, dann fällt uns das einfach schwer. Wenn wir Gott aber von ganzem Herzen lieben und ihn gern loben und anbeten, dann ist der Gottesdienst für uns der Höhepunkt der Woche. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich eines Tages zusammen mit meiner Tochter im morgendlichen Berufsverkehr im Stau stand. Auf mich warteten einige Radioaufnahmen, auf die ich mich bereits freute. Und obwohl auch wir im Stau steckten, fiel mir auf, wie viele Leute in den anderen Autos gelangweilt und missgelaunt darauf warteten, dass es wieder ein Stück vorwärts geht. »Schau dir mal die Gesichter der Leute an«, sagte ich zu meiner Tochter. »Es sieht aus, als würden sie mit Abscheu an ihre Arbeit denken.« Ich selbst kann mir fast nichts Schlimmeres vorstellen, als dass man eine Arbeit hat, die man überhaupt nicht mag. Dann sind die Tage nämlich endlos lang, und man hat keine Freude daran. Das Allerschlimmste aber ist, für viele Leute ist der Gedanke, sonntags in den Gottesdienst zu gehen, noch abschreckender, als werktags zur Arbeit zu müssen. Sie denken, wie es in Vers 13 unseres Bibeltextes heißt, siehe, welch eine Mühsal. Vielleicht haben Sie in Ihrer Gemeinde auch schon mal folgende Fragen gehört. Wie können wir andere Leute in unsere Gemeinde einladen? Wie können wir ihr Interesse wecken? Vielleicht kommt dann der Vorschlag, lasst uns doch ein Mittagessen nach dem Gottesdienst anbieten. Oder lasst uns eine andere Art von Gottesdienst ausprobieren. Nicht so langweilige Predigten, wo es nur um die Bibel geht. Wir brauchen etwas Lockeres, Unterhaltendes. Vielleicht sollten wir ein Fest veranstalten. Aber woran liegt es eigentlich, wenn Menschen sagen, dass Gott für sie langweilig ist? Warum haben viele Menschen nie angefangen, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen? Oder warum ist manchen Leuten die Liturgie viel wichtiger als das, was in der Predigt gesagt wird? Vielleicht sagen sie, ich mag die Liturgie eben. Ganz ehrlich, ich mag sie auch. Aber die Gefahr ist eben, dass sie zu einer leeren Form werden kann. Und von der leeren Form sind wir ganz schnell bei der Scheinfrömmigkeit, wie sie bei den Israeliten zur Zeit Maleachis üblich war. Dazu fällt mir ein Bibelwort ein, das im ersten Buch Samuel, Kapitel 16, zu finden ist. Der Herr sieht nicht auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Im Mittelpunkt dieser Sendung zum Buch Maleachi standen aus Kapitel 1 die Verse 8 bis 13. Mit dem Thema Scheinfrömmigkeit und mit dem Problem, das zuweilen im Verhältnis zwischen Gottesdienstform und Wort Gottes entsteht, geht es auch in der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.